Das Thema Kryptowährung ist tatsächlich in aller Munde, insbesondere befeuert durch den Bitcoin, den ja viele von euch kennen. Aber mal Hand aufs Herz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könntet ihr auch erklären, was eigentlich eine Kryptowährung ist, beziehungsweise was man damit machen kann oder auch ganz einfach, wie man überhaupt an eine kommt? Das sind alles Fragen, die wir in dem heutigen Podcast für euch beantworten wollen. Mein Name ist Christoph Kohs, dieses Format heißt Kurs und Kompass und an dieser Stelle wollen wir euch einmal im Monat, genauer gesagt jeden ersten Donnerstag im Monat, ein bisschen was zum Thema Geldanlage erzählen, Geldanlage näher bringen und vor allen Dingen das auf einer ganz einfachen, hoffentlich gut verständlichen Basis machen, damit ihr auch wirklich was davon mitnimmt. Das heutige Thema ist, wie gesagt, Kryptowährung und mein heutiger Gast ist Jonas Kretek. Jonas ist Investmentstratege bei uns und ja, er ist eigentlich total prädestiniert für das Thema Kryptowährung, denn er beschäftigt sich jetzt nicht nur beruflich bei der APO Bank damit, sondern hat das Ganze auch schon im Rahmen seiner Promotion getan. Und insofern freue ich mich, dass du heute da bist, Jonas.
Ja, hi Christoph. Ich freue mich auch sehr, dieses Thema heute mit dir zu besprechen.
Super. Ja Mensch, würde ich sagen, dann steigen wir direkt ein. Wir haben die Fragen jetzt mal so ein bisschen geclustert. Quasi analog zu dem, was ich auch schon gesagt habe. Also erstmal so ein bisschen erklären, was sind Kryptowährungen eigentlich, sich dem Begriff so ein bisschen zu nähern. Dann zu schauen, was kann man mit dem ganzen Kram eigentlich anfangen. Und wenn ihr dann überzeugt seid, dass ihr tatsächlich was in Kryptowährungen machen wollt, wie ihr das dann tun könnt. Jonas, die erste Frage dann direkt mal, was sind Kryptowährungen eigentlich überhaupt?
Kryptos sind grundsätzlich geschaffen worden als ein digitales, dezentral organisiertes Zahlungssystem, das eben entgegen, so wie wir es kennen, bei Bankgeschäften ohne eine Bank auskommt oder eine andere Institution. Das heißt, die Teilnehmer solcher Kryptonetzwerke können die Coins einfach direkt untereinander austauschen. Und das ist so der große Unterschied erst einmal auch zu einer Transaktion beispielsweise jetzt über eine Bank.
Das heißt also, eine klassische Währung, jetzt wie meinetwegen den Euro oder den US-Dollar, das gibt eine Zentralbank aus. Das ist also bei Kryptos nicht der Fall, sondern das sind, ja, was sind das? Und private Unternehmen, kann man das sagen? Oder?
Private Unternehmen in dem Fall auch nicht, sondern es sind wirklich dezentral geschaffene Zahlungssysteme. Beispielsweise die erste Kryptowährung und auch die bekannteste, die wahrscheinlich jeder kennt, der Bitcoin, wurde unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto geschaffen, 2008. Und letzten Endes hat diese Person oder auch dieses Entwicklerkollektiv auch jetzt ja keinen großen Einfluss mehr auf dieses Netzwerk, sondern das Netzwerk funktioniert nach den im Protokoll festgelegten Regeln ohne irgendeine Instanz, also auch ohne denjenigen oder diejenigen, die es entsprechend geschaffen hat.
Das heißt also, ich muss mich an dieses Netzwerk wenden, um dann tatsächlich auch an diese Kryptowährung zu kommen.
Meinst du jetzt kaufen beispielsweise?
Oder? Ja, oder beziehungsweise erstmal verstehen, wo sie herkommen oder wo sie sind.
Um zu verstehen, wie das erstmal funktioniert, hat der oder diejenigen, man weiß es tatsächlich ja nicht, wer es ist oder wer die Entwickler dahinter sind. Jetzt gibt es das Bitcoin White Paper, das geschrieben wurde 2008, wo eben die Kryptowährung und die Infrastruktur entsprechend dahinter erklärt wurde. Und dieses System funktioniert wirklich ohne einen zentralen Akteur, ohne einen Manager, sonst wird wirklich von diesem System jetzt selber, von den Teilnehmern selber faktisch gesteuert.
Aber dieses White Paper, von dem du sprachst, das kann ich irgendwo einlesen oder,
ja,
oder das sehe ich, das ist dann über eine Website verfügbar oder wie
genau.
Kann man sich das vorstellen?
Ah, ja. Das ist ein PDF von ein paar Seiten, das kann man sich sofort runterladen und da ist wirklich einmal en Detail beschrieben, wie dieses System funktioniert und genau, das findet man online direkt.
Du sagtest ja schon, bekannteste Kryptowährung ist der Bitcoin. Gibt es dann auch noch andere, die man kennen könnte oder überhaupt, die zur Verfügung stehen?
Also es gibt wirklich unzählige Kryptos, bezeichnet man grundsätzlich als Altcoins, also Alternative Coins nach Bitcoin. Da wurden wirklich Unmengen neue Projekte gegründet. Bitcoin sticht aber deswegen hervor, es war die erste und auch nach Marktkapitalisierung die größte. Viele Projekte, muss man sagen, die geschaffen werden, also neue Kryptos, werden auch schnell illiquide und verschwinden damit de facto vom Markt, also werden nicht mehr gehandelt und damit wird nicht bezahlt und so weiter. Es gibt noch ein paar größere, sowas wie Ethereum, Ripple und so weiter und so fort. Aber es beschränkt sich wirklich auf ja, eine Handvoll Kryptos, die wirklich größer und auch liquide ist, wenn man so will.
Stichwort Marktkapitalisierung und Liquidität, das sind so zwei Fachbegriffe, die du eben nanntest. Kannst du die bitte noch einmal erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, klar, gerne. Also ich hatte ja eben erwähnt, dass Bitcoin die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung ist. Und Marktkapitalisierung meint einfach den Gesamtwert aller ausstehenden Bitcoins. Aktuell sind das über 20 Millionen und das Ganze multipliziert mit dem Wert eines einzelnen Coins ergibt die Marktkapitalisierung, also den Gesamtwert des Bitcoin-Universums, wenn man so will. Ja, und zum Thema Liquidität. Ich hatte ja eben erwähnt, dass Kryptos nicht so liquide sind wie beispielsweise andere Finanzinstrumente, also Aktien oder Anleihen. Und das bedeutet, dass ich gerade in Stressphasen die entsprechenden Coins entweder nur erschwert oder mit deutlichen Preisabschlägen veräußern kann. Und das ist natürlich in so Marktphasen mit Marktturbulenzen eben entsprechend problematisch. Und das Ganze ist nochmal verschärft bei kleineren Coins. Also jetzt nicht Bitcoin oder die anderen großen, sondern bei kleineren Projekten, die sind häufig nochmal deutlich illiquider. Und das ist natürlich im Rahmen der Geldanlage und Wertaufbewahrung natürlich problematisch.
Nur nochmal zum Verständnis, du sagtest also maximal 21 Millionen waren es.
Genau, 21 Millionen maximal.
Maximal 20 Millionen sind aktuell im Umlauf, sagst du so ungefähr. Mhm. Wer würde jetzt entscheiden, dass diese 1 Million, die der Spread noch ausmacht, jetzt mehr in Umlauf kommen?
Es ist grundsätzlich so, dass das Netzwerk die Miner für ihre Dienste am Netzwerk belohnt. Also die Miner im Bitcoin-Netzwerk, die überprüfen die Transaktion und sorgen dafür, dass wir beide, wenn wir jetzt beispielsweise Bitcoin austauschen würden, dass wir das direkt ohne eine zentrale Instanz machen können. Und dafür werden die eben entsprechend mit Bitcoin belohnt. Und in dem Protokoll ist festgelegt, dass entsprechend maximal 21 Millionen Coins dadurch insgesamt geschürft werden können, wenn man so will.
Das heißt, die Miner werden in Bitcoin bezahlt?
Genau.
Quasi. Ah, okay.
Das heißt, anders jetzt als beispielsweise beim US-Dollar oder beim Euro, die von den jeweiligen Zentralbanken ausgegeben und gesteuert werden, da gibt es ja diese zentrale Instanz, haben wir eben beim Bitcoin und bei anderen Kryptowährungen eben den Fall, dass das wirklich dezentral durch das Netzwerk selbst geschieht. Aber nach natürlich festgelegten Regeln in diesen Protokollen entsprechend, wie beispielsweise dem Bitcoin White Paper.
Es gibt ja noch so einen anderen Begriff, der so ein bisschen so durch die Gegend wabert, digitaler Euro. Das hört sich jetzt so zumindest so ein bisschen ähnlich an, ist aber vermutlich was ganz anderes, oder?
Genau, das ist wirklich was komplett anderes. Der digitale Euro ist ja wirklich von der EZB ein geplantes Projekt. Und das kann man wirklich auffassen wie digitales Bargeld, digitales Zentralbankgeld. Und da habe ich jetzt auch wirklich die Steuerung durch die EZB selbst. Und bei Kryptos ist es eben dezentral durch das Netzwerk. Insofern ist es wirklich risikolos genauso wie der Euro. Also es ist wirklich durch die Zentralbank abgesichert, gesteuert, stellt die Infrastruktur und insofern auch faktisch digitales Bargeld, wenn man so will.
Also der Unterschied ist quasi beim digitalen Euro, das ist im Grunde genommen auch noch wie eine klassische Währung, nur dass ich halt eben keine physischen Münzen oder Banknoten habe, sondern dass das Ganze digitalisiert ist. Da steckt aber immer noch als Herausgeber eine Zentralbank hinter, wohingegen bei den Kryptos tatsächlich dieses Netzwerk, von dem du mehrfach jetzt schon sprachst, dafür verantwortlich ist und sozusagen mehr oder minder als Sicherheit, wenn man es dann überhaupt so nennen will, dann fungiert an der Stelle.
Genau, es ist wirklich digitaler Euro, digitales Bargeld, das von der Zentralbank begeben wird, wohingegen Kryptos ja dezentrale Projekte sind, wo eben keine Zentralbank, kein Staat und so weiter hintersteht.
Kommen wir mal zur Anwendung von Kryptos. Du hattest ja gesagt, der Bitcoin wurde irgendwann, wann war es noch genau?
2008, also wurde das White Paper publiziert.
Wurde 2008 publiziert. Warum? Also warum sind die damaligen, die das publiziert haben, warum sind die auf die Idee gekommen, dass man so etwas braucht?
In dem White Paper selbst wurde so ein bisschen argumentiert, dass man sich freimachen möchte von dem Banksystem. Man möchte losgelöst von Banken, von Politik faktisch ein Zahlungsmittel schaffen. Und darüber hinaus war auch so ein bisschen oder ist immer das Argument gewesen, dass man frei ist von Staaten, von Banken, von dem ganzen Finanzsystem. Das ist vielleicht auch so ein bisschen in der Historie nach der Finanzmarktkrise gewachsen, wo es natürlich auch massive Eingriffe der Staaten in die Märkte und in die Banken gab.
Also quasi ein unabhängiges Staat, vom Staat unabhängiges genau. Zahlungsmittel in den Umlauf zu bringen. Jetzt hat der Bitcoin ja, wenn ich das richtig verstehe, nicht nur eine Zahlungswirkung, sondern du kannst es ja auch als Wertaufbewahrung in irgendeiner Form benutzen. Also man hat das ja gesehen, der Kurs von Bitcoin ist ja zeitweise richtig kräftig abgegangen, beziehungsweise man kann schon sagen explodiert. Und das ist natürlich, wenn ich den irgendwann gekauft habe und wieder verkaufe, ist es ja auch eine Wertanlage. Welcher Nutzen ist aus deiner Sicht größer? Zahlungsmittel oder Wertanlage?
Ich würde tendenziell sagen, weder noch.
Okay.
Also als Zahlungsmittel eher ungeeignet. Wir sehen ja diese unfassbaren Schwankungen im Kurs, also selbst innerhalb eines Tages. Insofern, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste morgen, übermorgen mit dem Bitcoin irgendwas kaufen und der Kurs steigt oder fällt nach oben, ist es wahrscheinlich schwierig, das damit wirklich Käufe abzuwickeln. Und wir sehen ja auch, dass es faktisch nicht als Zahlungsmittel genutzt wird. Gerade in so, ja, in Europa oder in den USA, also in entwickelten Volkswirtschaften, spielt das bei Transaktionen eine sehr geringe Rolle. Und selbst beispielsweise bei jetzt im Fall von El Salvador, da wurde das 2021 auch als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Und da werden Schätzungen zufolge auch nur 5% wirklich in Bitcoin abgewickelt. Insofern als Zahlungsmittel wenig geeignet. Und bei der Geldanlage und Vermögensbildung wäre ich auch vorsichtig. Das liegt einfach darin begründet, dass wir bei Kryptos überhaupt keinen fairen fundamentalen Wert bestimmen können, wie bei Aktien oder Anleihen, wo wir ja Dividenden bei Aktien bekommen oder auch Couponzahlungen bei Anleihen, wo wir einen Gegenwartswert berechnen können. Also wirklich einen fundamental fairen Wert. Und bei Krypto stecken ja auch keine Unternehmen dahinter, die wir analysieren können, kein Geschäftsmodell, ganz platt gesagt, keine Fabrikhalle, also kein Unternehmen wirklich. Insofern ist die Nachfrage rein spekulativ getrieben und deswegen wäre ich in der Geldanlage und auch wenn ich über einen längeren Zeithorizont anlegen möchte und mein Geld mehren möchte, sehr, sehr vorsichtig, was dieses Thema Kryptos angeht. Weil die Nachfrage einfach rein spekulativ getrieben ist.
Was kann ich denn mit einem Bitcoin oder überhaupt mit einer Kryptowährung, was kann ich denn damit kaufen? Also in den Supermarkt gehen und den Wochenendeinkauf machen wird wahrscheinlich schwierig, oder?
Das wird vermutlich sehr schwierig werden. Es gibt vereinzelt Anbieter, auch im Online-Shopping-Bereich, auch gewisse Tech-Unternehmen, die das teilweise zumindest mal als Zahlungsmittel akzeptiert haben. Aber für den alltäglichen Gebrauch, die meisten Anbieter akzeptieren keine Kryptos aufgrund der Problematik eben mit diesen starken Kursschwankungen. Also der Bereich, wo ich wirklich damit zahlen kann, ist sehr gering.
Kommen wir nochmal zum Thema der Wertanlage. Ich habe gelesen, dass Bitcoin auch gerne als neues Gold bezeichnet wird. Das würdest du dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt unterschreiben, oder?
Nee, da hast du recht. Das würde ich auch nicht unterschreiben. Wir haben natürlich bei Gold auch die Situation, dass Gold keine Cashflows erzielt. Im Unterschied zu Kryptos haben wir aber bei Gold natürlich die lange Historie, wo Menschen eben Gold nutzen, um Wert aufzubewahren. Das ist der erste Punkt. Und wir haben im Gegensatz zu Kryptos auch einen realwirtschaftlichen Nutzen, einfach weil Gold natürlich von der Schmuckindustrie schon mal nachgefragt wird. Das heißt, diesen Vergleich zu Gold würde ich jetzt bei Kryptos nicht ziehen. Nee.
Du sagtest eben auch nochmal nur zum Verständnis, Cashflows, also Gold hätte keinen Cashflow, das meint, es erzielt keine Rendite oder du erzielst keinen Gewinn daraus, sondern du hast einfach, wenn du es kaufst, eine Wertaufbewahrung, richtig?
Da ist Gold natürlich ähnlich jetzt beispielsweise zu Kryptos, dass wir ja auch keine zukünftigen Zahlungsströme daraus bekommen, wie bei Aktien oder Anleihen in Form von Dividenden oder Couponzahlungen. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht die Cashflows, die wir bepreisen können. Aber Gold hat natürlich im Gegensatz jetzt zu Kryptos seit Jahrtausenden schon seine Funktion als Wertaufbewahrungsmittel und auch als sicherer Hafen unter Beweis gestellt.
Weitere Funktionen von Kryptowährungen, die ich mit dir einmal teilen wollte, die ich gelesen habe, und zwar, dass ein Bitcoin als Marktindikator funktionieren könnte. Beispielsweise beim Iran-Krieg hat man gesagt, je schneller der Bitcoin steigen würde, desto eher wäre es ein Zeichen, dass der Iran-Krieg relativ schnell endet. Würdest du das teilen?
Auch nicht. Das liegt in dem Umstand begründet, dass die Nachfrage ja rein spekulativ getrieben ist. Das heißt, es gibt erstmal keine ökonomischen Gründe, warum der Kurs von Bitcoin fallen oder steigen sollte. Ganz egal, bei welchen geopolitischen Szenarien. Wir sehen natürlich die Situation bei Aktien oder Anleihen, dass nach gewissen Meldungen die Kurse steigen oder fallen. Und natürlich, wenn wir jetzt die Straße von Hormuz betrachten, wo viel Öl eben für die Weltwirtschaft durchgeht, dann ist es natürlich logisch, dass sich das auch entsprechend auf die Aktienkurse auswirkt. Aber warum das jetzt beispielsweise auf den Bitcoin überspringen sollte, ist letzten Endes auch nur ein reines Spekulationsargument. Und insofern würde ich sagen, dass das als Indikator weniger taugt.
Okay, ja, kommen wir mal zum letzten Punkt. Wenn ich jetzt trotz alledem und trotz dem, was du gesagt hast, dass es eigentlich weder als Zahlungsmittel so richtig taucht, noch als Wertaufbewahrung, wenn ich trotzdem einen Bitcoin oder eine Kryptowährung haben möchte, wie mache ich das denn eigentlich? Ich kann ja schwerlich wahrscheinlich zu meiner Bank gehen und sagen, hallo, ich hätte gern einen Bitcoin. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ja, da gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Die für Privatanleger wahrscheinlich sehr einfache Möglichkeit ist, sich bei einer Kryptobörse ein Konto einzurichten, Geld einzuzahlen und dann über die Börse die entsprechenden Kryptos, die ich haben möchte, auch zu kaufen. Und die werden dann in der Regel über das Wallet bei der Börse auch verwaltet. Also quasi mein Konto, wenn man so will, für die Kryptowährung liegt dann einfach bei der Börse. Zweite Möglichkeit, viele Broker bieten das an, dass man darüber auch Kryptos kauft. Aber da ist es auch so, dass das Ganze dann nicht unbedingt in meinem eigenen Wallet, in meinem eigenen Bitcoin-Wallet, wenn man so will, oder Krypto-Wallet liegt, sondern es hat eher so einen Charakter vielleicht von einem Wertpapier, das ich kaufe. Und die andere Möglichkeit, du könntest dir auch selber einfach ein Wallet erstellen und peer-to-peer jemanden finden, der dir die Kryptowährung verkauft und die direkt in dein Wallet transferieren lassen. Oder, ich hatte das auch nochmal gesehen, gibt es auch in Düsseldorf so ein ATM für Bitcoin, wo man auch beispielsweise an so einem Automaten dann Bitcoin oder manchmal auch andere Kryptowährungen kaufen kann. Das sind so die gängigen Möglichkeiten, wie das funktioniert.
Du sagtest, die wandern jetzt also in ein Wallet. Das Wallet kenne ich von meinem Mobiltelefon. Das ist im Grunde genommen eigentlich wie ein elektronisches Portemonnaie. Also ich habe beispielsweise im Wallet oftmals, Eintrittskarten oder Boardingkarten von Flügen oder dergleichen drin. Das ist halt nichts Physisches, sondern das ist dann digital in meine Anzahl an Bitcoins oder Kryptos in diesem Wallet vorhanden.
Genau, also es gibt verschiedene Wallet-Arten. Also man kann grundsätzlich mal unterscheiden zwischen den selbstverwalteten, also wenn ich das wirklich komplett selber verwalte, oder das über einen Drittanbieter wie beispielsweise eine Börse mache. Und so ein Wallet kann man sich vorstellen wie ein digitales Schließfach. Ich habe quasi zwei Schlüssel oder zwei Kennungen. Ich habe einmal die öffentliche Kennung, wo jemand beispielsweise dann die Kryptos hinschicken kann. Aber nur wenn ich auch den privaten Schlüssel habe, also quasi auch dieses Schließfach aufmachen kann, dann kann ich die Coins entsprechend rausnehmen und auch transferieren. Das kann man sich vorstellen wie ein digitaler Zugriff auf die Coins auf der Blockchain.
Stichwort Blockchain, das ist dann halt also auch der Weg, wie sozusagen die Kryptos wieder aus meinem Wallet rauskommen und ich dann, wenn ich dann was finde, was ich damit kaufen kann, es dann auch demjenigen transferieren kann, der mir das verkauft, richtig?
Ja, genau. Also die Blockchain ist das Herzstück der Kryptowährung, wie jetzt beispielsweise Bitcoin. Das ist quasi ein fortlaufendes, öffentlich einsehbares Kassenbuch, wo alle Transaktionen in der gesamten Historie abgespeichert sind. Und das Wallet kann man sich so vorstellen, dass mir den Zugriff, ist quasi wie ein digitaler Schlüssel, mit dem ich auf meine Coins auf der Blockchain zugreifen kann. Also wenn ich meinen Schlüssel habe, kann ich auch die Coins beispielsweise dir jetzt transferieren. Also das erlaubt quasi das Wallet.
Vielleicht Abschlussfrage noch, wenn ich jetzt nicht direkt das erwerben möchte oder in Kryptos investieren möchte, sondern über ein Wertpapier. Also es gibt ja beispielsweise Währungs-ETFs. wo ich dann also einen ETF auf einen Euro, US-Dollar, whatever, dann auch an der Stelle habe. Gibt es sowas für Kryptos auch?
Ja, da gibt es auch mittlerweile eine ganze Produktpalette, wenn man so will. Bekannt sind sowas wie Exchange-Traded Notes, die die Investitionen in verschiedene Kryptos oder ein Basket an Kryptos eben entsprechend erlauben.
Gibt es sowas wie tatsächlich Wertpapiere wie Zertifikate oder sowas oder vielleicht sogar einen Sparplan, wo ich darauf anlegen kann? Also ich meine, ich kann ja auch über gewisse Wertpapiere halt tatsächlich auch Gold oder andere Nicht-Aktien oder Anleihewerte kaufen.
Es gibt auch bei Kryptos natürlich Zertifikate, die ich kaufen kann und auch Sparpläne. Da ist in den letzten Jahren natürlich der Markt auch ordentlich gewachsen in dem Bereich.
Ich kann dich natürlich nicht hier aus unserer Runde entlassen, ohne unsere Standardfrage, die wir jedem Gast am Ende sozusagen stellen oder die ich jedem Gast am Ende stelle. Und zwar, was ist dein bestes Investment des laufenden Monats gewesen?
Ja, gute Frage. Ich bin am Sonntag das erste Mal 10 Kilometer gelaufen bei ganz nettem Wetter und ich muss sagen, das, glaube ich, war das beste Investment in den letzten Wochen.
Super. Jonas, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Auskünfte. Ich nehme jetzt aus dem Gespräch mit, dass Krypto schon auch eine ziemlich spezielle Geschichte ist. Also weder als Zahlungsmittel noch so richtig zur Wertaufbewahrung richtig taugt. Dass ich aber, wenn ich jetzt vielleicht trotzdem einfach ein bisschen Geld überhabe und was machen möchte, vielleicht spekulieren möchte, dass ich dann es durchaus mal mit dem Geld ausprobieren kann und dass es dann eben auch Wertpapiere gibt, in die ich dort investieren kann und sei es über einen Sparplan tatsächlich, das war mir auch noch ganz neu, dass es auch sparplanfähig ist, sowas in der Tat, und das einfach mal ausprobieren kann und schauen, ob ich Spaß daran habe an dem Spekulieren oder nicht. Ja, prima. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war dieser Podcast zum Thema Kryptos. Ich hoffe, dass ihr viel mitgenommen habt, dass ihr jetzt auch so eine gewisse Vorstellung mehr davon habt, was man mit Kryptowährungen machen kann. Und ja, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über jeglichen Kommentar und Nachricht über die gängigen Podcast-Plattformen oder aber natürlich auch über eine Nachricht an podcast@apobank.de. Soweit für den Moment und ja, ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank.